Man hört in diesem Podcast total viel Verletzlichkeit, Zweifel, wie kann ich sowas verarbeiten? Und es erzeugt nochmal eine ganz andere Art von Dringlichkeit.
Das hat für mich auch so ein bisschen darauf hingedeutet, dass das vielleicht so eine etwas längliche Geschichte auch werden könnte, wenn man schon so sehr früh ankündigt. So, hey, also bleibt auf jeden Fall dran. Das und das, das passiert auf jeden Fall noch.
Die Themen, die da in dem Milieu sind, werden ja oft von männlich gelesenen Reportern gemacht. Und dass er da jetzt dann einfach mal sich nicht so ernst irgendwie nimmt, finde ich schon auch mal erfrischend.
Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
Der Überpodcast. Heute mit Mike Herbstreuth und mit zwei Personen zu Gast, die beide ganz aktuell zwei sehr, sehr spannende Podcast-Projekte veröffentlicht haben. Mit dabei sind diesmal Britta Rutsch und Angelique Geray. Hallo nach Wien und nach Berlin.
Hi Mike.
Hallo.
Wir sprechen wieder über Podcasts, die uns in letzter Zeit begeistert und beschäftigt haben und natürlich auch über eure beiden Projekte, die beide auch für Debatten sorgen werden, da bin ich ziemlich sicher. Aber bevor wir loslegen, vielleicht ein Hinweis: In dieser Ausgabe geht es unter anderem um Podcasts, die sich um Themen wie Vergewaltigung und organisierte sexuelle Gewalt an bewusstlosen Frauen drehen. Wem es damit nicht gut geht oder wer selbst betroffen ist, sollte sich überlegen, diese Folge zu hören. Jetzt lasst uns aber einsteigen und wir fangen an mit dir, Angelique. Du bist Investigativreporterin bei RTL und hast gerade eine ziemlich heftige Recherche hinter dir. Braune Kinderzimmer heißt sie, ist gerade in Podcast-Form für Stern und RTL erschienen. Und dafür hast du dich eingeschleust und warst 8 Monate undercover in einer rechtsradikalen Chatgruppe namens Letzte Verteidigungswelle. Und irgendwann stellt sich raus, dass diese Gruppe einen Anschlag plant. Wir hören mal rein.
Ich klicke auf den Link und trete bei.
So, Kameraden, wir haben jemand Neues.
Willkommen, Kameradin. Sieg Heil.
Grüß dich.
Willkommen in der LVW.
So beginnt mein Einstieg in die Gruppe Letzte Verteidigungswelle. An dem Punkt weiß ich nicht, was aus dieser Recherche einmal werden soll. Aber ich spüre, es ist wichtig, alles von Anfang an festzuhalten. Also stelle ich mir in meinem Arbeitszimmer eine kleine Kamera auf und dokumentiere ab jetzt jeden einzelnen Schritt. Ich sammle jede Sprachnachricht, jeden Chatverlauf. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahne: In ein paar Monaten werde ich mich mit einem Mitglied der LVW treffen. Mit Justin, dem 21-Jährigen vom Anfang der Folge. Mit dem Berufskraftfahrer werde ich nach Tschechien fahren und Kugelbomben kaufen. Denn er hat einen Plan.
Elias und ich hatten ja auch was geplant. Das wird nur schlimmer werden. Senfenberg, das K***enheim, komplett in die Luft sprengen. Deshalb wollte Elias ja heute mitkommen, dass wir ein paar Kugelbomben holen und die einfach ins K***enheim reinschmeißen.
Und ohne zu viel zu verraten, mit dieser Recherche hilfst du mit, diesen Anschlag zu verhindern. Man merkt während des Podcasts, dass du aber auch sehr mit dir haderst, mit dieser Rolle, auch mit den Gefahren dieser Undercover-Arbeit. Gab es denn einen Punkt, an dem du dachtest, nee, ich muss jetzt aussteigen, ich muss das Ganze vielleicht auch einfach abblasen jetzt, dieses Projekt?
Natürlich hatte ich immer den Gedanken in meinem Kopf, was passiert, wenn ich auffliege? Und ich habe ehrlicherweise jeden Morgen auf mein Handy geguckt, auf dem diese hunderten Chatnachrichten eingegangen sind, Sprachnachrichten, Textnachrichten. Und ich habe eigentlich immer auf die eine gewartet, die ungefähr so lautet wie: Isabel, das ist mein Tarnname, wir wissen, dass du keine von uns bist. Und darauf habe ich eigentlich unterbewusst nur gewartet, bis es auffliegt. Aber dann irgendwann bei so einer Undercover-Recherche habe ich das Gefühl gehabt, ich kann jetzt nicht aufhören, weil ich weiß, da ist noch so viel zu holen und man muss da hingucken. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, eben zusammen mit meiner Redaktion den Weg einfach weiterzugehen, so lange wie er eben führt. Und am Ende dieses Weges war eben die Vereitelung tatsächlich von einem Anschlag. Ich meine, das passiert natürlich auch nicht jeden Tag, ne, dass man als Journalistin einen mutmaßlichen Terroranschlag verhindern kann. Aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und du hast ja schon was eingespielt von den Kameraden, die ich kennengelernt habe. Und immer, wenn ich diese Nachrichten höre, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gehört, da kriege ich Gänsehaut. Mhm. Weil das natürlich mein Alltag war für 8 Monate lang.
Mhm. Und ist das jetzt für dich abgeschlossen? Ist das jetzt vorbei? Oder bist du weiter in dieser Szene aktiv? Kannst du das überhaupt sein, jetzt nachdem das veröffentlicht wurde, dass du dort undercover warst? Oder schmeißen jetzt einfach erstmal alle Gruppen Leute, die sie nicht kennen, raus?
Nee, das glaube ich nicht. Aber ich habe jetzt einen anderen Blickwinkel bekommen. Also ich bin ja jetzt keine Kameradin mehr. Ich werde jetzt als Verräterin gehandelt. So nennt man dann die Leute in der Szene, die reden. Bekomme aber da wieder einen anderen Zugang. Also ich habe zum Beispiel mit vielen Aussteigern gesprochen von der letzten Verteidigungswelle, die wir auch im Podcast dann thematisieren, die sich auch durch unsere Berichterstattung dann gesagt haben, irgendwie, ich glaube, das ist der falsche Weg, auf dem ich unterwegs bin. Und allein schon die Tatsache, dass wir Leute bewegen konnten, aus der rechtsextremen Szene auszusteigen, wenn wir nur den Anstoß gegeben haben, ich glaube, dann haben wir wirklich alles richtig gemacht. Und ich meine, gut, diese Recherche wird so nicht mehr funktionieren, aber ich werde natürlich weiter noch undercover recherchieren können. Aber ich will natürlich dem Gegner in Anführungsstrichen jetzt nicht zu viel Hinweise geben, aber auf jeden Fall.
Ein sehr spannender Podcast und Einblick in die Radikalisierung junger Rechtsextremer über Social Media und über Chatgruppen. Braune Kinderzimmer heißt er. Alle Folgen sind jetzt schon zu hören bei RTL Plus und Stern Plus und jede Woche auf den Podcast-Plattformen. Eure Wahl, eine neue Folge. Und der Podcast, über den du in dieser Ausgabe über Podcast sprechen möchtest, der spielt auch im rechten Milieu. Es geht auch um Radikalisierung. Hateland heißt er, vom WDR. Worum geht's da?
Ja, also es geht um sogenannte Reichsbürger. Ich glaube, von denen haben wir alle schon mal gehört. Und da geht's um eine ganz besonders spektakuläre Gruppe, wie ich finde. Nämlich die Gruppe Reuss. Und da geht es unter anderem, also wir haben die Berichterstattung ja gehört, als diese Gruppe hochgenommen wurde, geht es um die AfD-Abgeordnete, die mitgemacht haben soll. Und an der Spitze, und deswegen, das fand ich so spannend, steht ein Prinz, nämlich der Prinz Reuß. Mhm. Und es geht um ganz viele verschwundene Pistolen, die aus Bundeswehrbeständen irgendwie abhanden gekommen sein sollen. Und im Zentrum dieses Podcasts geht es um einen Mann, der auf den wahnsinnig klangvollen Namen hört, nämlich Rüdiger von Pescatore. Und der ist ein ehemaliger Elitesoldat und der soll eben auch der Gruppe Reuß angehört haben und der war so eine Art Oberbefehlshaber in dieser Gruppe. Und die Gruppe, und das ist wichtig, die soll den Plan gehabt haben, wirklich das System in Deutschland zu stürzen. Da geht's immer wieder um den Tag X. Und was ich total interessant finde an diesem Podcast ist, du folgst einer investigativen Recherche, da bin ich ja sowieso immer großer Fan von. Du folgst dem Reporter, der aber nicht alleine unterwegs ist, sondern der hat einen Recherchehund, der heißt Holly.
Es geht ja echt hier ganz schön die Berge hoch.
Ich bin auf dem Weg nach Sommenhardt in der Nähe von Calw in Baden-Württemberg. Da befindet sich das alte Wohnhaus von Rüdiger von Pescatore. Ich will mit Nachbarn sprechen, die ihn noch aus seiner Zeit hier als Fallschirmjägerkommandeur kennen.
Auf Calver Straße.
Es geht bergauf. Die Straße schlängelt sich hinauf und hinter mir staunen sich die Autos, weil der Bulli den steilen Berg nur langsam raufkommt.
Holly hüpft mir nur nicht raus, ne? Und lehnt den Kopf hier immer weiter raus.
Holly hat anscheinend sehr weiches Fell und macht vor allem eines, und zwar schafft Holly Zugang. Und da musste ich total schmunzeln, weil ich natürlich das auch aus meiner eigenen Arbeit kenne. Man stellt sich immer die Frage, wie bekomme ich Zugang? Also entweder du stehst an der Haustür, möchtest mit jemand sprechen oder du stehst, willst etwas beobachten, willst irgendwas observieren, sage ich jetzt mal. Da ist immer die Frage, ja, wie gebe ich mich denn da, um möglichst mit Leuten ins Gespräch zu kommen? Und der Reporter sagt selber im Podcast recht am Anfang:
Ich nehme Holly manchmal mit, wenn ich auf Recherche bin. Denn nichts ist so unauffällig wie ein Spaziergänger mit einem Hund. Und man kommt auch ganz gut ins Gespräch.
Und das stimmt. Also ich musste da so schmunzeln. Und warum ich diesen Podcast mitgebracht habe, ist vor allem in dieser Gruppe. Also es wird auch, wie in unserem Podcast, sehr viel aus der Gruppe an Sprachnachrichten, an Textnachrichten wiedergegeben. Und das finde ich total gut, dass man eben versucht, in die Köpfe dieser Menschen zu schauen, aber nicht auf eine Art und Weise wie Reichsbürger, die sind sowieso irre und das sind alles irgendwie gestörte Leute, überhaupt gar nicht. Du hörst, auf der einen Seite wird in diesen Chats über Exekutionsmaßnahmen schwadroniert, aber es gibt auch eine andere Seite, bei der man fast schon lächeln muss. Also es taucht ein in die Welt von Verschwörungsmythen. Ja, da geht es ums Universum, um irgendwelche Sonnenkonstellationen, Aliens, die bereitstehen, um eben dieses bei Tag X das System zu stürzen. Und es klingt eigentlich alles total abgedreht. Und ich finde, die gute Frage oder der gute Ansatz, der diesem Podcast folgt, ist eben die Frage, es ist erstmal nicht verboten, dummes Zeug zu reden. Das machen viele Leute gerade online. Und ab wann sprechen wir denn wirklich von einer Terrorgruppe? Und das ist die Kernfrage. Und man beleuchtet so von Folge für Folge die Menschen mehr und geht eben der Frage nach, wie schräg sind diese schrägen Vögel eigentlich wirklich oder sind die gar nicht so schräg?
Vor dem Eingang des Gerichts in Frankfurt muss man manchmal etwas anstehen, um durch die Sicherheitsschleusen zu kommen.
Also es gibt noch Platz.
Ja.
An diesem Tag stehen ein paar Journalisten in der Schlange. Aber es kommen auch Leute, die sich diesen Prozess einfach so angucken wollen. Warum?
Ich finde, politisch werden die Zeiten immer ernster. Und ich wollte mir das auch einfach mal angucken, weil ich als Zeitungsleserin auch mitkriege, um was für schräge Figuren es sich da handelt.
Schräge Figuren. Ich sag erstmal nicht viel, sondern hör nur zu. Aber eine Frau, die ein paar Meter entfernt von uns steht und auch zugehört hat, die triggert das ziemlich.
Das sind schuldlose Menschen, das sind angeklagt. Und dann kommen hier Presseartikel, die ich auch alle lese, auch die vom GWR. Und schon kommen hier Besucher, die sagen, es sind schräge. Ich kann Ihnen sagen, da sitzen zwei Bekannte von mir. Die sind alles andere als schräg. Die lesen Goethe und Schiller. Das kommt nicht im WDR. Und das sind keine schrägen Menschen.
Und dann muss ich doch kurz was sagen.
Aber das habe ich ja gar nicht gesagt. Ne?
Das war meine Stimme.
Aber Sie könnten da Ihren Beitrag leisten.
Deswegen stehe ich ja gerade hier.
Ja.
Und wir sind ja deswegen auch da, um zu gucken, wie schräg die schrägen Vögel sind.
Und das fand ich irgendwie einen guten Ansatz, an so eine Recherche ranzugehen, weil wir haben ja alle schon viel über Reichsbürger, über Verschwörungsmythen gelesen. Und das fand ich einen erfrischend ehrlichen Zugang, auch als Reporter, erstmal die Leute nicht zu verurteilen, sondern zu fragen, was denkt ihr eigentlich? Und warum denkt ihr das eigentlich? Was ist das mit den Aliens?
Britta, wie ist es bei dir? Wie hast du den Podcast empfunden?
Ein bisschen anders. Also ich habe das Gefühl, dass ich nicht ganz so da dranbleiben konnte. Und das liegt aber, glaube ich, daran, dass der Zugang für mich nicht ganz gepasst hat, weil ich weiß genau, wie es immer ist, so lange Recherchen einfach zu machen. Und ich bin wieder mal genau dabei, wie ein Journalist Step by Step vorgeht und dass da nicht so viel passiert erstmal und so ganz langsam das Tempo aufgedreht wird. Und ich glaube, dass das für Leute, die nicht im Journalismus arbeiten, total spannend ist, in diese Arbeitswelt reinzuschauen, wie man da Step by Step vorgeht. Aber für mich hat irgendwie ein bisschen so das Tempo gefehlt, dass dann auch Dinge passieren sozusagen.
Ich fand ganz interessant, es gibt in der ersten Folge so eine Passage, die geht bestimmt 3 Minuten, würde ich sagen, geht die, wo er einfach nur erzählt, was er alles vorhat in diesem Podcast und was er alles für Fragen sich stellt und was da vielleicht noch passieren könnte und sowas, was so ein sehr, sehr, sehr langes Teasing für mich auf der einen Seite war. Auf der anderen Seite dachte ich, es gibt ja so diese berühmte Regel, so Show, don't tell. Also versuch einfach die Leute mit der Geschichte reinzuziehen. Versuch ihnen nicht schon so anzukündigen, was jetzt alles passieren wird.
In diesem Podcast reise ich mit euch in eine ziemlich abgedrehte Welt zwischen Esoterik und Extremismus. Hinter die Kulissen eines Staates, der sich auf die Jagd macht nach Terroristen. Und in das Innenleben der außergewöhnlichsten mutmaßlichen Terrorgruppe, die mir je untergekommen ist. Ich war dazu in den letzten 2 Jahren mit meinem Bulli in ganz Deutschland unterwegs. Hab mit Menschen gesprochen, die glauben, dass Deutschland kein... Ich habe mit Menschen beim Verfassungsschutz und bei der Polizei gesprochen, die diesen Staat verteidigen sollen.
Es geht hier um knallharte...
Nehmt euch mit nach Brasilien, auf einen abgelegenen Hügel, umgeben von Urwäldern. Ich will wissen, was könnte Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, Richter, Soldaten, Handwerker, und welche Rolle spielte dabei der Mann, der laut Anklage der militärische Anführer einer neuen deutschen Armee werden sollte?
Das hat für mich auch so ein bisschen so darauf hingedeutet, dass das vielleicht so eine etwas längliche Geschichte auch werden könnte, wenn man schon so sehr früh ankündigt. So, hey, also bleibt auf jeden Fall dran, das und das, das passiert auf jeden Fall noch.
Das stimmt, ja. Was mir positiv aufgefallen ist noch, ist das Sounddesign. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte, als ich diese Podcast-Kachel gesehen habe zum ersten Mal und Hateland gelesen habe und es geht um Reichsbürger, hatte ich schon so eine Idee von dem Sounddesign. Mhm. Man hat eher so im Kopf, es ist düster, es wabert so und es ist gefährlich, weil Reichsbürger, die sind ja bestimmt gefährlich, oder? Sonst würden wir keinen Podcast machen. Aber da hat mich das total überrascht, weil das Sounddesign ist gar nicht düster, sondern es ist eher manchmal sogar ein bisschen ulkig und lustig und bringt so einen ganz anderen Vibe rein. Ja. Und das hat mir total gut gefallen.
Lustig, dass du das sagst. Das war was, was mir als allererstes aufgefallen ist, was ich mir richtig fett hier auf meinen Zettel notiert hatte. Das Sounddesign, weil auch was du ansprichst, dieses, sind es schräge Vögel, die das gemacht haben oder nicht? Und dieses Schräge, das hat auch das Sounddesign total für mich gehabt. Also immer so ein bisschen was Schrulliges, auch so Instrumente, die man eher auch so ein bisschen mit Verspieltheit und Schrulligkeit in Verbindung setzt. Also ich glaube, wir haben mal so Xylophon, eine Maultrommel, eine Tuba, auch so ein Schnipsen, ein Akkordeon.
Ich habe ihn auf dem Schirm, seit neulich hunderte Polizisten seine Grundstücke durchsuchten. Alte Munitionsanlagen, Bunker, ein Gehöft, um nach verschwundenen Waffen zu schauen.
Also führt das vielleicht auch dazu, diese leicht auch fast schon lustigen Sounds, dass ich das vielleicht auch nicht ganz so ernst nehme? Oder unterläuft das irgendwie die Recherche? Hattet ihr auch manchmal solche Gefühle?
Also mein Gefühl war das nicht. Also ich meine, wenn wir uns jetzt diesen Ausschnitt vorstellen, den wir gerade gehört haben, aber mit so einer düsteren Anmutung. Ich meine, das Framing wäre ein anderes gewesen. Ich glaube, mir wäre es so gegangen, wenn mir im Verlauf der Episoden eben nicht klar geworden wäre, dass die wirklich gefährlich sind. Aber das wird so oder so klar. Ne, ich glaube, uns ist allen bewusst, das sind gefährliche Leute mit Sicherheit. Aber dazwischen, so, das sind so diese Grautöne, finde ich. Ich höre in der Musik ganz viele Fragezeichen auch. Also das ist irgendwie, also man geht auf die Suche. Es ist ja eine Recherchereise, man geht auf die Suche. Man versucht Antworten zu bekommen auf viele total absurde Fragen auch, die sich einem da stellen. Und ich finde das einen coolen Ansatz, auch das vielleicht mal mit diesem Sounddesign zu versuchen und eben nicht mit dem klassischen.
Britta, wie ist es bei dir?
Ich bin dabei, Angelique. Also ich finde das eigentlich auch ganz gut. Das macht den Zugang irgendwie leichter zu dieser Schwere, da irgendwie dran zu bleiben. Und diese Ulkigkeit zieht sich ja einfach auch so ein bisschen durch, ne? Also ich erinnere mich irgendwie an diese eine Szene, wo er dann, glaube ich, so 17 Kopien von Briefen macht und die irgendwie in die Haftanstalt schicken möchte. Und die Frau ist total irritiert, wie sie die Briefe einwerfen soll.
Weißt du, wie viele es sind?
Nee.
Die Frau im Kiosk, die die Briefe annimmt, findet das natürlich etwas kurios.
17
sind's.
Dass ich so viele Einschreiben an die gleiche Adresse schicke.
Und die sind alle nach Deutschland, oder?
Und dann auch noch in einem Gefängnis.
Das ist so ein Prinz.
Und ja, aber ich glaube so in der Presse, ja. Und die haben richtige Razzia gemacht und haben alle hops genommen, glaube ich, ne, war das?
Genau.
Ja, 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 okay.
20 Leute.
Ja.
Ganz Deutschland, diese große Razzia.
Ja, genau, von der habe ich gehört, okay. Okay, und die sitzen jetzt alle im Knast?
Genau.
Okay.
Das macht es doch, glaube ich, in der Welt, in der gerade so viel schwerer ist, ein bisschen einfacher, da irgendwie Zugang zu finden zu so einem wichtigen Thema und eben diese Grauzonen rauszuholen.
Also es war auch tatsächlich, wenn man sich so sehr viel mit so True-Crime-Formaten beschäftigt, auch das erste Mal für mich persönlich, dass ich es gehört habe, dass jemand auch sich selber vielleicht nicht ganz so super ernst nimmt. Also er macht ja auch keinen Hehl draus. So, er ist dieser Typ, der mit seinem alten Bulli und seinem Hund über die deutschen Landstraßen guckt, irgendwie kein LKW überholt kriegt und dann halt versucht, da was rauszufinden. Was natürlich, er ist ein sehr, sehr seriöser Investigativreporter. Mhm. Aber es ist irgendwie so ein bisschen nahbarer und ja, auch einfach so ein kleines bisschen schräger als andere True-Crime-Formate, was dem aber auch nicht unbedingt schlecht stehen muss, glaube ich.
Ich finde es auch gut, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass, also es gibt ja viele Podcasts, in der Investigativjournalistinnen und Journalisten von ihrer Arbeit erzählen, und ich habe manchmal das Gefühl, wir nehmen uns auch ein bisschen zu ernst immer. Und wenn wir gerade darüber nachdenken, für wen machen wir eigentlich diese Inhalte, wir machen die ja nicht für uns, damit wir irgendwie gucken können, ach, was machen wir für geile Arbeit. Wir machen das ja für andere Leute, um zu zeigen, was haben wir recherchiert, wie wichtig ist das, was wir gemacht haben. Deswegen finde ich es cool, mal einen anderen Ansatz zu fahren und auch zu zeigen, ich bin auch nur ein Mensch, ich habe einen Hund, ich habe einen Bulli und ich fahre rum und frage Leute.
Ja, und vor allem als Mann, finde ich, oder? Also die Themen, die da in dem Milieu sind, werden ja oft von männlich gelesenen Reportern gemacht. Und dass er da jetzt dann einfach mal sich nicht so ernst irgendwie nimmt und so ein bisschen wie Helge Schneider 007 da diese Recherche durchgeht, finde ich schon auch mal erfrischend.
Britta, auch du hast einen neuen Podcast am Start bei Deutschlandfunk Nova. Die Lieblingsschülerin heißt er und es geht darin um drei Frauen, die alle als 15-Jährige damals Beziehungen zu ihren Lehrern hatten. Also die Lehrer haben sich an sie rangemacht, sie zum Sex überredet. Es geht um emotionalen und sexuellen Missbrauch an Schulen und warum dieser Machtmissbrauch möglich ist überhaupt und so lange auch manchmal unbemerkt bleibt und was das mit den Betroffenen dann macht. Wir hören mal rein.
Als ich in der 12. Klasse bin, schickt mein Lehrer mir aus dem Nichts eine Mail. Darin steht, du bist wunderschön. Da bin ich 18, er ist 58. Die Beziehung, die sich damals zwischen uns entwickelt, beschäftigt mich bis heute. Aber hier geht es nicht um Liebe. Und nicht um mich. Es geht um drei Frauen, denen in ihrer Schulzeit etwas Ähnliches passiert wie mir. So geht es Hannah.
Und dann hat er mir gesagt, dass er sich in mich verliebt hat.
Marie.
Also ich wusste da schon, dass irgendwas so zwischen uns passiert. Irgendeine Bindung, über die man irgendwie auch nicht sprechen kann oder darf.
Und Zoe.
Und in dem Moment hatte ich das erste Mal den Gedanken, der plant was. Der will mit mir ins Bett. Der will mit mir schlafen.
Alle drei sind 15, als die Lehrer den privaten Kontakt zu ihnen suchen. Wie kann es an Schulen, einem Ort, an dem Jugendliche in Sicherheit sein sollten, zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommen?
Britta, das ist ein Podcast, der extrem von seinen ProtagonistInnen lebt und ihre Bereitschaft und Offenheit, auch über diese Vergangenheit zu sprechen. Wie habt ihr es geschafft, diese Personen zu finden und dass sie auch mit euch drüber reden, über diese Traumata, die da existieren?
Ja, also das ist natürlich ein Spezialfall. Ich recherchiere ja zum Machtmissbrauch in der Schule jetzt, glaube ich, schon das 6. Jahr. Und ich habe schon viel dazu gemacht. Und deswegen findet man mich auch im Netz. Ich habe ein Buch dazu geschrieben und habe meine eigene Geschichte darin auch verarbeitet. Das heißt, als ich 18 war, hat auch ein älterer Lehrer sich an mich herangemacht und versucht, Sex mit mir zu haben. Und deswegen sind eben die Protagonistinnen auf mich zugekommen. Ich kriege regelmäßig Nachrichten in meinen E-Mail-Verläufen, wo mir eben junge Frauen schreiben oder auch schon ältere Frauen, ich habe sowas Ähnliches erlebt, endlich sagt dazu mal jemand was, ich habe das noch nie jemandem geteilt und so komme ich ins Gespräch, ich rede mit jeder einzelnen Person und irgendwann sind wir drauf gekommen, okay, wir wollen irgendwie einen Podcast dazu machen, weil es ist ein systemisches Versagen in den Schulen. Wir wollen das jetzt größer machen und dann habe ich die gefragt, ob die einfach Lust haben vielleicht, da mitzuwirken und natürlich haben die ein anderes Vertrauen zu mir, weil ich das selbst erlebt habe. Also deswegen waren wir da immer im sehr engen Austausch und die haben mich auch immer gefragt, wie geht's mir damit und ich glaube, das hat es sehr vereinfacht, als wenn jemand das nicht erlebt hat.
Und wie lange hast du jetzt an diesem Projekt gearbeitet?
Wir haben jetzt ein Jahr lang recherchiert.
Und wenn das jetzt veröffentlicht wird, was bedeutet das jetzt für dich? Wie fühlt sich das an?
Erleichternd auf jeden Fall. Also das war jetzt wirklich, das war nicht geplant, dass das jetzt so eine lange Recherche wird und dass die jetzt auch investigativ wurde. Wir haben ja mit drei Protagonistinnen, wie du gesagt, gesprochen und haben dann auch versucht, mit den damaligen Lehrkräften in Kontakt zu kommen, haben mit deren Anwälten dann Kontakt gehabt und haben festgestellt, dass es natürlich auch noch weitere Betroffene gibt. Das heißt, wir sind da immer tiefer reingegangen in die Vergangenheit von den Betroffenen. Und das war schon sehr intensiv. Vor allem habe ich das, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt. Ich habe ja selbst ein Thema damit, wie emotional das dann einfach nochmal auch für mich wurde.
Ja, das glaube ich. Die Lieblingsschülerin, 5 Folgen, ab jetzt in der Deutschlandfunk-App zu hören. Auch ein wahnsinnig beeindruckender Podcast. Und thematisch auch mit dem Podcast hat er zu tun, über den du heute sprechen willst. Blackout, das Mädchen auf dem Foto, ein preisgekrönter dänischer Podcast, den der WDR 2021 auf Deutsch übersetzt hat und in dem es ähnlich wie in der Lieblingsschülerin auch um eine Frau geht, die Jahre später ein Erlebnis aus ihrer Schulzeit aufarbeitet, um Themen wie Schuld, wie Scham geht es und was das mit jungen Frauen macht. Erzähl uns mal ein bisschen was über die Handlung von Blackout.
Also es geht um Sarah. Sarah ist ein 16-jähriges Mädchen. Er geht in die 11. Klasse. Es ist irgendwie Silvesternacht und die feiern alle ganz wild bei ihr und sie ist extrem betrunken, also sehr, sehr betrunken, dass sie noch nicht mal merkt, dass sie über Scherben läuft und wacht dann irgendwann auf und merkt auf einmal, dass über ihr zwei Männer sind, also zwei Jungs in ihrem Alter. Der eine ist auf ihr und sie hört nur noch so, ja, jetzt bist du dran und sie ist total benommen und der andere ejakuliert auf ihr. Geht raus und macht noch irgendwie ein Foto von ihr und sie dreht sich noch weg, weil der Blitz so scharf ist irgendwie und sie es nicht verträgt und kriegt gar nicht mehr richtig irgendwas mit und am nächsten Tag wacht sie auf, komplett fertig, ganz verkatert und merkt so, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich hatte schon One-Night-Stands, ich war schon verkatert, aber das fühlt sich irgendwie alles anders an. Und kriegt dann irgendwann ein Foto von einem Typen, den sie nicht kennt, der eben dieses Bild gemacht hat und sie sagt, ah, okay, ich kann mich nicht erinnern, aber bitte schickt das niemandem herum. Und er sagt, ja, natürlich nicht, das wäre ja auch blöd für mich. Und dann ein paar Tage später ist sie auf einmal in einem Chat mit ganz vielen Männern, die sie nicht kennt, wo dieses Bild eben ist.
Wir kommen eben aus der Sportstunde und gehen in die Pause. Und ich gucke auf mein Telefon, ich habe ein paar Nachrichten auf dem Schirm. Viele Nachrichten. Da wird mir dann klar, das ist ein Gruppenchat. Ich blicke nicht ganz durch, weil ich die Namen nicht auf Anhieb kenne, die dabei sind. Aber ich mache die Nachrichten auf und ich bin im Chat und sehe, dass da lauter Jungs sind, die ich nicht kenne. Nur ein Name kommt mir bekannt vor, weil das nämlich einer aus der Nacht ist, der das Foto gemacht hat. Sie schreiben sich nicht gegenseitig. Sie schreiben allesamt Nachrichten an mich. Okay. Jetzt habe ich es gefunden. Ich war auf Facebook und habe bis damals zurückgescrollt. Aber ich sehe, das hier ist da, wo das Foto verschickt wurde. Es ist der 6. Januar 2015 um 13.12 Uhr. Und der in der Silvesternacht das Foto gemacht hat, schreibt Hi und hat rein. Und die nächsten Nachrichten von einem Haufen anderer Jungs, die schreiben Ey, na und? Comeface oder... Ein Dreier ist das Höchste und einer schreibt, sollen wir den Flächeninhalt eures Dreiecks errechnen? Die ganzen Nachrichten stürzen einfach auf mich herein. Und dann kann man sehen, dass der Junge, der hier mitchattet, einen anderen einlädt, dann noch einen hinzufügt und noch einen dritten. Ich sehe das immer mehr hinzukommen. Und es geht immer weiter.
Also es geht sehr viel um Cybermobbing und wie einfach ihr Leben quasi zerstört wird mit Fotos, die im Netz sind und die nicht mehr irgendwie rausgehen.
Das Thema Cybermobbing, das ist in diesem Podcast auch ein extrem großes Thema, weil eben dieses Bild rumgeht, sie darauf angesprochen wird und sie auch wirklich Probleme kriegt dadurch, psychische, aber sie hat auch Probleme mit ihren Freundinnen drüber zu sprechen. Und es gibt eine Passage in diesem Podcast, an die ich öfter denken muss. Seitdem, da trifft sie sich mit ihren Freundinnen und sie reden drüber, wie sie das damals empfunden haben und wie sie mit dieser Situation umgegangen sind.
Ich habe ja neulich total verrückte Nachrichten von dir gefunden. So langsam wird es auch Sene klar, meiner alten Freundin aus der Kindheit, dass es mir echt beschissen geht.
Wo du mir
erzählst, dass du besoffen bist, dass du getrunken hast. Das war irgendein Dienstagabend oder sowas, glaube ich. Könnte gut sein. Was schreibe ich da?
Du schreibst...
Also ich sage, du musst da raus aus dem Scheiß. Dann sagst du, ich habe Lust, mir was anzutun. Und dann ich wieder, das machst du nicht, klar? Nee, aber Lust hätte ich schon. Und ich antworte, ich schwöre, Sarah, ich weiß nicht, was ich mache, wenn du dir was antust. Und dann schreibst du... Ich mach's nicht. Entschuldige. Ich bin einfach völlig neben der Spur gerade. Und dann sage ich, weiß ich doch, du bist wütend und traurig, frustriert, durcheinander und müde. Und du schreibst, und angeschickert. Hast du was getrunken? Ja, um zur Ruhe zu kommen. Und dann sage ich, verdammt, Sarah. Dann schreibst du, ich bin zu nichts Nutze. Ich bin ein Stück Scheiße, das zu nichts anderem taugt, als dass man drauftritt und damit Fußball spielt. Ich sage, das ist die schlimmste Lüge, die ich je gehört habe. Und du antwortest, es ist eine Lüge, die wahr ist. Übrigens eine tolle Formulierung. Und dann schreibe ich, du bist ein empathischer, intelligenter Mensch, der durch viel mehr Scheiße geht, als er verdient. Das bist du. Du antwortest, war ich. Und ich bin in ein zermatschtes, hoffnungsloses, verfaultes Miststück verwandelt worden. Dann sage ich, du hast deine Sicht auf dich geändert, weil du ständig mit Dreck beworfen wirst. Aber du bist nicht so. Das weiß ich, okay? Ja, okay. Ist das okay, okay? Oder meinst du, okay, leck mich? Das ist okay, okay.
Also auch sehr, sehr krasse Passagen. Und dieses Sounddesign, was wir hier gerade bei Hadeland auch besprochen hatten, was auch sehr, sehr eigen ist, ist hier wahnsinnig subtil. Also wie so aus einem Guss, es lenkt überhaupt nicht ab. Es ist aber trotzdem sehr, sehr da, setzt extrem gut die Stimmung, ist aber auch dem Thema entsprechend sehr zurückhaltend. Das habe ich als total angenehm empfunden.
Mhm. Ja, es ist ja auch wie das Thema selbst, ne? Also so, wie du schon gesagt hast, man weiß gar nicht so richtig, es ist immer so ein bisschen präsent, aber man hört es nur so nebenbei. Und so ist es ja mit dem Thema, ne? Also sie weiß ja auch nicht so genau, was eigentlich passiert, aber sie spürt, dass die ganze Zeit etwas los ist. Also es ist ja sehr angepasst einfach daran.
Also was ich wirklich stark finde, ist die ganz bewusste Perspektiventscheidung. Man hätte diesen Podcast auch mit ganz vielen Experten machen können, die das einordnen, wieder vielleicht mit einer Reporterin oder einem Reporter. Aber indem der Podcast eben so diese Betroffene total ins Zentrum stellt, verschiebt sich automatisch auch die Wahrnehmung für mich als Hörerin. Man hört nicht diese Täterlogik, um die es ganz oft geht, weil das ist natürlich auch total spannend, ne? Was denken die, warum machen die das? Aber man hört in diesem Podcast total viel Verletzlichkeit, Zweifel, wie kann ich sowas verarbeiten? Und es erzeugt nochmal eine ganz andere Art von Dringlichkeit. Und das fand ich eigentlich echt super, weil am Ende es ist eine bewusste Entscheidung, die man treffen muss, wenn man so ein Audioprodukt macht. Was ist die Perspektive, aus der ich es erzähle? Und ich glaube, es war richtig, das so zu machen.
Mhm. Mhm. Dadurch, dass es auch eine Übersetzung aus dem Dänischen ist, gibt es manchmal gerade auch in der ersten Folge und diese Perspektive, die du angesprochen hast, dass dort diese Protagonistin sehr viel erzählt, gab es dann auch lange Passagen von der Sprecherin oder der Schauspielerin, die es synchronisiert hat, die das auch unfassbar gut macht. Aber teilweise musste ich kurz überlegen, okay, ist es ein Hörspiel? Ist es wirklich passiert? Dadurch, dass es eine Übersetzung ist, macht es das manchmal schwer, dann im Deutschen so richtig einzuordnen, wo ist das jetzt? Weil dort, wo ich es gehört habe, war es auch unter Hörspiel erst einsortiert und Belletristik. Und ich musste kurz wirklich überlegen, musste auch nochmal recherchieren, ist das ein realer Fall, reden da reale Personen oder ist es alles fiktiv?
Was hast du rausgefunden?
Es ist real, es ist kein fiktiver Podcast,
auch.
Genau. Der es passiert ist, sie ist die Autorin zusammen mit einer Journalistin, die sich, was du ja auch angesprochen hattest, Britta, sehr im Hintergrund hält, von der eigentlich gar nichts zu hören ist, die ihr einfach hilft, ihre Geschichte zu erzählen. Aber ich brauchte wirklich kurz, um diesen Switch zu schaffen, weil man es eigentlich anders gewöhnt ist oft. Und eben weil man, glaube ich, sehr, sehr selten diese Form von Übersetzung hört, wo man es im Genre einzusortieren hat.
Ja, ich finde, dass Opfern ja generell zu wenig zugehört wird. Deswegen finde ich die Perspektive ja sehr schön, eine Ich-Geschichte irgendwie auch zu haben. Und vielleicht, weil bei mir kam die Irritation nicht auf tatsächlich, aber ich habe mich gefragt, Mike, ob das vielleicht auch so unterbewusst irgendwie was bei dir mitschwingt, so Distanz reinzubekommen, wenn es sozusagen vielleicht doch nicht echt ist, nicht wirklich passiert ist, weil es so eine Schwere auch hat.
Das kann sehr gut sein, weil auch was ihr gerade noch angesprochen hattet, diese Opferperspektive und dass es auch schön ist, dass nicht ständig Expertinnen, Experten kommen und das irgendwie helfen zu rationalisieren. Ich merke bei mir auch bei dem Podcast, über den wir jetzt gleich noch sprechen, den ich mitgebracht habe, dass das was ist, was ich total gebraucht habe, um so unfassbar schlimmen, wirklich Horrortaten irgendwie reinzukriegen. Das ist nicht einfach nur willkürlich, das hat vielleicht irgendwie einen Grund. Es kann nicht sein, dass die Menschheit einfach nur total schlecht ist. So, dann lasst uns jetzt noch zum letzten Podcast kommen in dieser Ausgabe über Podcasts. Und zwar den ich mitgebracht habe. Rape Tapes heißt er, ein neuer Podcast vom NDR. Isabel Bär und Isabel Strö, die recherchieren dort investigativ auf Pornoseiten. Das machen sie schon seit Jahren. Und auch auf Seiten, auf denen Männer Bilder und Fotos von mutmaßlichen Vergewaltigungen hochladen, von heimlich betäubten Frauen und sich drüber austauschen auf den Seiten, in Chats und sich Tipps geben, welche Betäubungsmittel man am besten nimmt. dafür. 5 Folgen, alle so zwischen 20 und 30 Minuten. Und wir hören mal rein in eine Folge.
Einige Nutzer scheinen schon lange auf Madalas aktiv zu sein. Einer von ihnen ist dort seit 2012. Wir nennen ihn Nils. Er wird noch sehr wichtig in dieser Recherche.
Wir schauen uns das Profil von Nils genauer an. Er hat selbst Videos und Fotos hochgeladen. Insgesamt 60 Uploads. Auch die Gesamtviews, also wie oft seine Aufnahmen aufgerufen wurden, sehen wir in seinem Profil bei Motherless. Fast 500.000.
Die Aufnahmen zeigen immer wieder dieselbe bewusstlose Frau und wie sie offenbar vergewaltigt wird. Einige der Fotos heißen Sleeping Wife. Wir finden auch Titel, in denen er das Wort Passed Out benutzt, also bewusstlos.
Die anderen Nutzer feiern ihn dafür, kommentieren seine Videos.
Würde gerne mehr davon sehen. Ist vielleicht das Beste, was ich je gesehen habe.
Richtig geil.
Eine wahre Legende.
Nils Content ist beliebt und andere Nutzer reuploaden die Videos. Nils macht in den Kommentaren deutlich, dass das seine Aufnahmen sind.
Das Video ist vom 21. März 2015 und die Frau in dem Video ist meine Ehefrau.
Schläft sie natürlich oder wurde sie betäubt?
Glaubst du wirklich, dass sie so tief schläft?
Nils schreibt offen im Internet, seine Frau wisse nichts davon, sei bewusstlos. Auf den Aufnahmen sieht man ihr Gesicht. In manchen Videos wirkt sie jünger, sie scheinen über einen langen Zeitraum entstanden zu sein.
Wenn diese Aufnahmen echt sind, sind das Belege für zahlreiche Vergewaltigungen, gefilmt und geteilt vom Täter selbst.
Aber kann das wirklich sein?
Sie melden das irgendwann der Polizei, dass da offensichtlich ein Mann ist, der seine Frau seit Jahren betäubt und vergewaltigt und das ins Internet stellt. Und die braucht sehr lange, die Polizei, bis sie Ermittlungen aufnimmt. Aber irgendwann gibt es eine Hausdurchsuchung und er wird festgenommen. Und sie sprechen da auch mit Nils Frau, mit Marlene wird sie genannt im Podcast. Und das war auch wirklich so eine Stelle, wo ich dann ein paar Mal pausieren musste.
Zwar wird Nils schließlich gestoppt, doch für Marlene hört es damit nicht auf. Denn die Videos der Taten verschwinden nicht einfach so aus dem Netz. Dabei ist die Verbreitung solcher Vergewaltigungsaufnahmen strafbar. Das scheint aber nicht streng verfolgt zu werden.
Und der bloße Besitz von Videos oder Fotos von Vergewaltigungen an Erwachsenen ist in Deutschland nicht strafbar. Es ist also nicht verboten, diese Aufnahmen runterzuladen und zu sammeln.
Und mit Sicherheit hat sich der ein oder andere mein Video auch runtergeladen und hat es noch auf seinem Rechner. Und ich habe Angst, dass irgendwann mal irgendjemand auf mich zukommt und sagt, oh, das hab ich ja im Internet gesehen. Denn ich werde nie wieder in Sicherheit sein. Was diese Videos betrifft, nie wieder. Es darf nicht sein, dass man Vergewaltigungsvideos in meinem Fall haben darf, sich man daran ergötzt. Entschuldigung, verdammt nochmal, auch wir Frauen sind schützenswert. Denn wir wissen es nicht. Wir werden betäubt, wir werden vergewaltigt. Und das ist nicht strafbar, der Besitz dieser Videos.
Also wirklich unfassbare Recherche, die auch dazu geführt hat, dass Personen festgenommen wurden. Aber bei der man sich auch denkt, okay, die Ermittlungen in dem Bereich, die sind so zäh. Und es gibt in diesen Netzwerken so viele Männer, die das offensichtlich tun mit ihnen nahestehenden Frauen. Also Ehefrauen, Freundinnen, Schwestern, Müttern, Kindern. Dass man wirklich so ein bisschen den Glauben an die Menschheit verlieren kann. Wie ging es euch mit dem Podcast?
Es ist eigentlich wie bei Angelique in ihrem Podcast Braune Kinderzimmer, wie wichtig es doch ist, dass es Journalismus gibt und wie wichtig es ist, dass wir irgendwelche Recherchen machen. Weil die Frau hat sich ja dann auch letztendlich bei den Journalistinnen bedankt, dass sie sozusagen der Grund sind, warum das alles aufgekommen ist. Und das ist ja eigentlich, haben ja auch die Journalistinnen im Podcast gesagt, eigentlich fühlt sich das falsch an, weil das ist nicht deren Job sozusagen.
Und nur dank Ihnen, wirklich danke, Sie haben mir mein Leben gerettet.
Dass sich Marlene bei uns bedankt, fühlt sich nicht richtig an. Wieso wurde erst durch uns in ihrem Fall ermittelt?
Wir hatten die Polizei erstmals vor mehr als einem Jahr über ihren Mann Nils informiert und auch Hinweise geschickt. Was ist daraus geworden?
Aber da habe ich einfach gemerkt, boah, das ist echt wichtig. Aber ich habe auch immer wieder Pausen machen müssen, weil ich auch gemerkt habe, boah, mir wird auch schlecht. Also ich habe wirklich auch so körperliche Reaktionen gespürt.
Also ich finde es auch journalistisch auf jeden Fall krass überzeugend und ich glaube, es ist auch eine preisgekrönte Recherche, natürlich völlig zu Recht. Und was ich gut finde, ist, dass rauskommt, es ist eben nicht so ein gestörter Einzelfall, sage ich jetzt mal, sondern es ist ein strukturelles Phänomen und es gibt ganz viele Männer da draußen, die sowas machen, sich in so düsteren Räumen zusammensetzen und sich gegenseitig auch bestärken. Gleichzeitig hat, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte beim Hören Schwierigkeiten, weil für mein Empfinden war der Podcast wirklich sehr trocken erzählt. Das kann auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung sein, um eben nicht noch mehr zu emotionalisieren, weil das ganze Thema ja schon so aufgeladen ist. Aber ich hatte auch beim Sounddesign meine Probleme, weil zwischendurch hatte ich so das Gefühl, diese modernen Beats, die wir hören, die haben für mich nicht ganz gepasst. Und ich dachte, entweder bleibt man ganz quasi dokumentarisch nüchtern oder man macht es halt irgendwie atmosphärisch. Aber dieses Dazwischen hat mich so ein bisschen irritiert.
3 Monate später, Oktober 2023. Wir sitzen in unserem Büro im NDR und holen unser Recherche-Handy raus. Gibt es die Gruppen noch?
Ich gucke gerade in die Gruppen rein. Ich war jetzt seit 3 Monaten nicht mehr drin. In dem einen Kanal habe ich gerade die Meldung bekommen, der sei jetzt privat. Also die haben mich anscheinend rausgeworfen. Und die anderen Sachen sind aber noch da. Und auch mega viele neue Videos und sowas.
Und ich hatte ein leichtes Magengrummeln, weil wir haben es schon in dem Ausschnitt gehört, die Plattform, auf der das Ganze gespielt hat, die wird genannt beim Namen. Und ich hatte den Impuls, ich lag im Bett und habe den Podcast gehört, habe mein anderes Handy genommen und habe die Seite gegoogelt, weil ich neugierig war. Krass. Und habe dann gesehen, ja, die Seite existiert auch noch. Und ich habe mich dann schon gefragt, ob man durch die Nennung nicht noch mehr Neugier schafft. Ich habe selber mal in sogenannten Exposer-Foren recherchiert und wir haben da auch einen Film drüber gemacht. Und da haben wir uns dazu entschieden, dieses Exposer-Forum, diese Internetseite bewusst nicht zu nennen, um eben nicht noch mehr Leute den Anreiz zu schaffen, diese Seite zu besuchen. Und da dachte ich so, weil ich glaube, das hätte ich nicht gemacht, um eben nicht noch mehr Anreiz zu schaffen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Es ist eine redaktionelle Entscheidung am Ende.
Mir ging es genauso wie dir, Angelique. Aber ja, es ist, glaube ich, immer so eine Gratwanderung. Also sie versuchen ja auch zu beschreiben, wie diese Täter das, wie die da vorgehen bei dieser Betäubung dieser Frauen. Und gleichzeitig muss man immer versuchen, keine Anleitung zu geben. Man will das aber illustrieren. Und ich glaube, das ist ein wahnsinnig schmaler Grat. Und es gibt immer Argumente dafür und dagegen, es zu tun. Aber mich hat es dann in dem Moment auch kurz rausgeschmissen. Und ich dachte, google ich jetzt kurz mal diese Seite? Will ich mir das angucken, dieses Ding? Oder bleibe ich da jetzt dran?
Ich finde das journalistisch echt immer schwierig abzuwägen, also weil es ja auch wichtig ist, Plattformen irgendwie, dass die Konsequenzen natürlich bekommen und gleichzeitig hat man Sorge, dass es dann noch mehr Männer gibt, die dann irgendwie auf diese Plattformen gehen. Aber ich finde das in Ordnung, irgendwie habe ich das Gefühl, weil sie gehen ja trotzdem auch darauf ein, dass es ja dann auch diese Mittel gibt, diese Haarmittel und alles Mögliche, wo sie dann auch sagen, ja, wir sagen jetzt aber nicht, wie das alles funktioniert, um nicht so einen Nachahmungseffekt einfach zu haben. Also ich finde das immer so ganz schwierig, da was zu sagen, weil das bestimmt ein sehr langer Entscheidungsprozess war in der Redaktion.
Mhm. Und natürlich auch, was du angesprochen hast, Angelique, mit dem Sounddesign. Ich weiß nicht, wie war es denn bei euren beiden Podcasts, bei dir, Britta, auch? Setzt man sich vorher hin und sagt, okay, so das wollen wir auf jeden Fall nicht. Was für Parameter setzt man da? Gerade bei so Themen, die auch wirklich die ernst sind und wo man auch aufpassen muss, dass man da nicht überdreht vielleicht.
Also bei unserer Entscheidung oder in unserem Prozess ging es viel um Gefühle. Was sind die Gefühle, die ich erzeugen will mit dem Sounddesign? Welche Gefühle will ich vielleicht noch verstärken? Aber wo muss ich vielleicht auch aufpassen, dass es eben, wie du sagst, nicht überdreht wird? Und das ist natürlich ein total schmaler Grad, aber guck mal, wir haben ja jetzt quasi das Gegenteil gehört bei Hateland. Da wurde ganz bewusst sich entschieden für ein Genre oder für eine Stimmung, die man erzeugen will. Und ich hatte das Gefühl, bei Rape Tapes hat man sich, oder vielleicht habe ich es noch nicht rausgehört, kann ja auch sein, ist ja alles auch Geschmackssache am Ende, war man sich nicht so richtig einig, welches Genre wollen wir bedienen damit. Also es wirkte für mich nicht bewusst eingesetzt. Und deswegen hat es mich eher irritiert.
Und wie war es bei die Lieblingsschülerin, Britta?
Da haben wir auch lange drüber nachgedacht. Wir sind vor allem
auf so ruhige Musik gegangen, weil natürlich das Thema ja höchst emotional ist und wir ganz viel Raum natürlich den Protagonistinnen geben wollen. Aber wir haben auch überlegt, was könnte das für ein Instrument sein? Und dadurch, dass ich das ja auch hoste und eher ein ruhiger Typ bin mit einer ruhigen Stimme, haben wir überlegt, okay, also es kann jetzt nicht irgendwie was total Lautes, Extrovertiertes sein. Und haben uns dann eher auf so Klaviermusik, auf verschiedenen Tönen entlang gehangelt und machen dann ja aber auch immer wieder so Zeitsprünge. Das war uns auch ganz wichtig, weil wir ja in die Vergangenheit gehen, in die Schulzeit, wo wir auch so einen Nostalgieeffekt erzeugen wollten und kommen ja dann auch mit irgendwelchen Liedern, die damals wichtig waren für die Protagonistinnen wie Avril Lavigne oder sonstiges, um da auch zu connecten. Also wir haben versucht, so ja diesen Twist-Hit zu bekommen zwischen jetzt und damals.
Britta, Angelique, vielen, vielen Dank, dass ihr euch mit mir durch diese Podcasts gehört habt, dass ihr auch so fantastische Podcasts mitgebracht habt, über die ich extrem viel nachgedacht habe in den letzten Tagen. Auch selbst danke für eure tollen Recherchen, die ihr angestoßen habt, die auch wahnsinnig wichtige Themen ansprechen. Schön, dass ihr dabei wart in dieser Folge über Podcast.
Danke für die Einladung.
Danke.
Das war's mit dieser Ausgabe von Überpodcast. Vielen Dank an Christine Watti, Kaiser Rabi und die ganze Überpodcast-Redaktion. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Mike Herbstreut. Macht's gut.